Manchmal ist es gut, ein paar Experten zu Wort kommen zu lassen. Und nicht nur die Theologen sind Experten, das sind also Bibelexperten, aber ihr, die hier sitzt, seid Lebens- und Glaubensexperten, sage ich einfach mal so. Jeder von euch ist ein Lebens- und Glaubensexperte für sein eigenes Leben. Und nichts ist besser, als da mal ein bisschen Beispiel zu hören. Wie kann Glauben und Leben aussehen? Geht es eigentlich immer so glatt oder müssen wir nicht miteinander alle ein bisschen ehrlicher sein? Das ist ja so eins der Hauptanliegen, auch in der Themenreihe, die wir gerade haben, dass wir gesagt haben, wir müssen hier mal ganz dringend ein paar Sachen klarstellen. Na, man kommt hier so rein, es läuft so schöne Musik, so fröhlich und es gibt was zu essen und die Leute sind gut drauf. Aber man kommt hier so rein und sagt sich vielleicht, Hand aufs Herz, in meinem Leben, bei mir sieht es gerade ganz anders aus. Ja, da stehen sie auf, Axel nimmt einen mit einem schönen Klavierspiel, stehen alle auf und singen dann, ja, hier Jesus an ein Liebeslied und mein Erlöser lebt und klatscht in die Hände. Ich kann das gar nicht so singen, sagt vielleicht der eine oder andere. Oder ich kann das nicht mehr so singen, einfach so daher. Wissen die eigentlich, was die da singen? Ich glaube, oder es ist unser Anliegen, dass wir hier mal ein paar Sachen klarstellen. Wir sind nicht der Club derer, wo das Glaubensleben und das Leben überhaupt alles glatt läuft und alles rund ist und alles chico, sondern jeder von uns hier, ist mein Eindruck, ich kenne euch, zumindest nicht alle, aber fast alle, wir kommen hier zusammen, um Gott zu loben, das stimmt, aber nicht deshalb, weil in unserem Leben alles immer rund ist und perfekt ist. Selbst in der Bibel, wenn man genau hinschaut, ist ja nicht alles rund und perfekt bei den Leuten. Die haben auch mit Brüchen zu tun und mit Glaubenszweifel und sind irgendwie unterwegs. Und zwei Beispiele werden wir heute hören. Und ich bitte jetzt erstmal Dennis nach vorne. Dennis Knorr aus unserer Gemeinde. Hallo Dennis, das ist Dennis. Oder stell dich mal, ja, bleib mal hier, ja, vielleicht hier, nachher kommt noch ein anderer. Das ist Dennis Knorr aus unserer Gemeinde. Dennis ist freier Therapeut, hat eine eigene Praxis. Bei dir geht es hauptsächlich um Körperarbeit. Mhm. Und du arbeitest vor allem mit Menschen, die Traumata oder ein Trauma verarbeiten möchten. Und Dennis ist Christ. Gehört zu uns zur Gemeinde, hat viele Jahre als Buddhist gelebt. Davor warst du Christ, als junger Mensch, als Jugendlicher, auch Christ. Ist ja schon mal spannend, so eine kleine Reise oder irgendwie. Kannst du ein bisschen dazu was erzählen, jetzt gleich mal so als Einstieg? Wie als Christ damals, als Jugendlicher, wie war das? Und du hast dann, bist dann Christ geworden oder warst aktiv in der Kirche und hast dann dich aber neu aufgemacht, noch mehr oder anderes zu suchen. Wie kam es dazu? Ich halte dir das mal.
Okay. Ja, ja, wir haben das abgesprochen, dass mir das auch wieder weggenommen
aber
kann.
Aber du kannst dich gerne erinnern.
Gut. Ja, so ist gut, ja. Ja, ich hatte vielleicht eine ganz normale christliche, so eine typisch evangelisch-christliche Erziehung, würde ich sagen. Ich habe einen ganz normalen Konfirmationsunterricht gemacht, weil man es gemacht hat. Ich war auch in der christlichen Jugendgruppe als junger Mann, nicht als junger Mann, als Kind, als Jugendlicher, so 10, 12, 13 Jahre. Dann als Jugendlicher habe ich mich ziemlich stark radikalisiert. Ich würde sagen, ich war einerseits ziemlich verzweifelt und mindestens genauso extrem irgendwie in meiner politischen Ausrichtung. Ich habe mich sehr stark politisiert, aber auch irgendwie spirituell ganz stark radikalisiert. Und da war es irgendwie naheliegend, den größten Revoluzer überhaupt irgendwie zu folgen. Und das war für mich dann Jesus. Ich dachte irgendwie, was Besseres gibt's da nicht. Und ja, habe in meiner Bibel rumgelesen, ja. Hab mal einen Kirchenkursus besucht, ne, über das Neue Testament. Aber letztendlich wurde ich irgendwie mit meinem Feuer und Eifer irgendwie nicht richtig abgeholt. Und irgendwie ist es dann verpufft. Und ich habe mich dann neu orientiert, ne, mit 18 dann, glaube ich. Habe ich den Buddhismus? Ja, ich habe den Buddhismus. Ich habe Buddhismus kennengelernt. Ich habe buddhistische Schriften gelesen oder was über den Buddhismus. Habe mich auf den Weg gemacht und habe letztendlich in verschiedenen buddhistischen Traditionen praktiziert. Also vielleicht es endete sogar so, nicht, dass ich letztendlich sogar in der buddhistischen Gesellschaft wohnte mit irgendwie Anfang 20. Das ist da in Nord-Barmbek. Und wenn man da wohnt, dann ist man eigentlich schon so auf dem halben Weg raus aus dieser Welt. Ja. Meine Vorgängerin im Zimmer, habe ich heute gerade nochmal überlegt, die wurde dann Nonne in Sri Lanka. Und so war es dann fast auch für mich gelaufen. 1996 war ich dann in England, habe ein buddhistisches Kloster besucht. Ich habe mehrere buddhistische Klöster in Europa besucht von einer bestimmten Tradition, so einer thailändischen Waldasketentradition. Und ich wollte eigentlich nur da bleiben. Das war so cool in diesem Kloster. Und ich dachte, das wäre die perfekte Lösung all meiner Probleme. Ja. Letztendlich bin ich doch wieder irgendwie aus Angst und Zweifel nach Hause gekommen. Und habe versucht, wie es irgendwie weitergeht, ohne Mönch zu sein. Also vielleicht erstmal so weit. Mhm, ja.
Okay. Also ich sage jetzt mal, ein Weg der Suche, der immer der Weitersuche, hast du was gefunden? Was hast du gefunden im Buddhismus, was dich sehr angesprochen hat, was du im Christentum oder in deiner Situation da in der Kirche einfach dir nicht angeboten wurde oder du nicht gefunden hast?
Ich glaube, der Buddhismus kam mir sehr entgegen, weil ich halt diesen rebellischen Geist hatte, sage ich mal. Was auch ein persönliches Thema ist, also ein Thema mit letztendlich Beziehung und Vertrauen können. Und solche Leute gehen nicht so schnell zum Christentum, die ein Thema mit Beziehung und Vertrauen haben, ja, wo man eine Beziehung mit Gott hat. Ist mir gerade gestern noch so gekommen. Im Buddhismus hast du die Möglichkeit oder hatte ich die Möglichkeit, es selber zu machen. Ne? Du bist derjenige, der nach Weisheit und Erleuchtung strebt. Jeder gewisserweise für sich, auch wenn es gewisse Traditionen gibt, die so ein bisschen anders noch rumkommen, aber letztendlich arbeitest du an deinem Karma, an deiner Erleuchtung und es ist dein spiritueller Fortschritt, den du machst. Ne? Und ihr hört, ne? Ich mache es, das ist mein Fortschritt, den ich mache. In gewisser Weise war es für mich eine sichere Sache und gleichzeitig auch radikal, also weil es geht natürlich um Erleuchtung. Ne? Es geht nicht um nur ein bisschen netterer Mensch zu sein, um irgendwie ein bisschen irgendwas, ne, zu haben, sondern es geht wirklich auch im Buddhismus und nicht im Buddhismus. Nur es geht um ultimative Realität, ja, und das hat mir gefallen. Und dass ich es selber machen konnte. Diese beiden Komponenten, glaube ich, das war das, was es mir leicht gemacht hat. Als kritischer, rebellischer Geist. Ja, so.
Okay, das war klingt sehr anspruchsvoll auch, sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr anziehend, attraktiv. Ja. Aber die Sache ist ja dann wieder, irgendwie du bist, hast am Christentum gezweifelt, bist Buddhist geworden. Hm. Und dann gab es ja da auch eine. Dann hast du angefangen, über den Buddhismus zu zweifeln oder weiter zu suchen. Kannst du sagen, was war da der Punkt? Oder gab es da einen Auslöser? Oder ja.
Auslöser weiß ich jetzt nicht, aber wie ich eben schon gesagt habe, man ist dann ja auch irgendwie gewisserweise allein mit sich. Ich war allein auf meiner spirituellen Suche und eben nicht in einer größeren Beziehung mit Gott letztendlich. Und ich glaube, das war immer meine Sehnsucht oder zumindest ein Teil meiner Sehnsucht, in Beziehung zu sein mit was Größerem, was die Christen haben. Ne? In Beziehung zu sein mit Gott. Ne? Wer hat das? Ne? Das hat der Buddhismus nicht. Das kann er nicht bieten. Also das war eine große Sehnsucht. Und irgendwann habe ich die Bibel aufgeschlagen nach 5 Jahren und habe erstmal versucht, irgendwie das Vokabular abzugleichen. Ne? Meine buddhistischen Lehrmeinungen auch irgendwie so ein bisschen in der Bibel zu finden, hat irgendwie auch halbwegs geklappt. Das hat sich alles weiter ausdifferenziert natürlich jetzt. Aber und dann war ich ganz happy. Also quasi, dass ich jetzt auch Christ sein konnte, nur in Anführungsstrichen, mit dieser Möglichkeit in Beziehung mit Gott zu sein.
Ja. Das ist ein spannender Punkt, da machen wir nachher weiter. Ich möchte euch noch jemand vorstellen, Harry Dünser. Harry, hallo Harry, auch aus unserer Gemeinde hier. Und schön übrigens, dass ihr beide euch bereit erklärt habt. Ist so ein bisschen eine andere Perspektive auch hier, ne? So ist nicht so einfach. Dankeschön, Dankeschön. Harry ist IT-Consultant. Toll. Aber was viele... Was viele vielleicht nicht wissen, ist, Harry war Pastor in Wien, hat dort eine große, dynamische Jugendkirche aufgebaut und geleitet. Jetzt IT-Consultant, das ist schon mal eine Geschichte, also er hat eine Menge zu erzählen, werdet ihr gleich sehen. Wirst du gleich davon erzählen ein bisschen, aber meine erste Frage, du hast... Als junger Mann auch warst sehr auf der Suche, hast auch mit Buddhismus dich beschäftigt, mit Philosophen. Ich glaube, es gab noch andere, ich sage mal, bewusstseinserweiterte Erfahrungen. bist dann Christ geworden. Ja. Kannst du davon ein bisschen erzählen? Ich glaube, du könntest wahrscheinlich Bücher schreiben, aber davon ein bisschen erzählen, wie das passiert ist, Christ zu werden? Auf der Suche, ne? Also so. Dann bei Jesus was zu finden, was dich unglaublich anspricht. Dann die Sache mit Pastor und mit Wien. Ein bisschen Schlaglicht, einfach viele wissen das gar nicht. Ja. Erzähl mal.
Na, hat begonnen, mein Daddy hat mich eigentlich stark geformt. Mit meiner Pubertät musste ich mal ausbrechen aus dem Normalen. So, und wir haben ganz viel diskutiert, warum hast du jetzt einen Punk, einen Irokesenschnitt und gegen was bist du?
Hat wer wen gefragt?
Mein Dad hat mich gefragt, nicht ich ihn. Und er hat mich zum Idealisten geformt. Ich musste begründen, was ich mache. Und das war ich vom Kern her, war ich das schon. Ich war immer ganz stark auf der Suche nach, um was geht's? Nicht einfach nur mitmachen, das war für mich das Schlimmste mit 14, 15, 16, sondern nochmal was Eigenes machen. Hab dann aber auch nur mitgemacht in der Aussteigerszene. Bin aber immer wieder aufgefordert worden, zu begründen, was ich mache. Und ich war auf der Suche nach mir, nach dem Leben, nach auch, ja, muss voll sein. Kam dann eben, ja klar, ein bisschen Kiffen und so in die Hippie-Szene. Dort ging es aber nicht nur um Kiffen, es ging auch um Bewusstseinserweiterung eigentlich. In der Drogenwelt ist auch Schamanismus und da kommt natürlich die ganze Esoterik mit rein. Also war diese Gottessuche da integriert auch in Drogenerfahrung. Ganz kurz gefasst, war das irgendwann auch gemerkt, oh, ich vermauere mich eigentlich nur durch Drogen, ich komme nicht weiter in der Bewusstseinserweiterung. Aufgehört, auch in dieser Geschichte esoterisch mit einem Guru unterwegs gewesen. Und dann kam Christentum nicht über Gemeinde, sondern ganz komisch, immer wieder wurde ich mal angesprochen. Schlussendlich, ganz stark auf der Gottessuche in den Bergen, hat mir jemand so eine Bibel geschenkt. Und das war eigentlich schlimm, so Jesus, es war ja alles cool damals, so einem keltischen Gott Früchte opfern, saugeil, aber Jesus war total uncool. Kam dann aber dieses Johannesevangelium, kam wahnsinnig bei mir an, vor allem die Suche, ich habe gesagt, was ist Wahrheit? Und dann kam dieser Satz in Jesus, suchst nach Gott, such auch, also frage auch nach mir, denn ich bin die Wahrheit. Das war eigentlich so mein Einstieg. Habe Jesus damals als mein Guru angenommen und es ist extrem viel passiert. Ohne Gemeinde, meine ersten Freunde auch in der Drogenszene, das war für mich erstmal nur mein Erlebnis. Und da ist der ein oder andere noch auch zum Christentum gekommen, auf einmal waren so 6, 7 Leute auch Christen geworden und wir hatten schon so eine Community. Ja, und dann habe ich gedacht, da muss noch mehr geben, die es auch so erlebt haben. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und so bin ich eigentlich in so eine Gemeinde reingeschlupft. Ja.
Okay, und jetzt die Sache mit dem mit Pastor, dann also gleich, wenn schon, denn schon, oder wie?
Ja, ich war von Anfang an, ich bin so ein Leitertyp, deswegen habe ich die Gruppe auch gleich angeführt und das war dann in der Gemeinde, war ich halt gleich da, das gemacht und jenes gemacht. Und ich habe viel Wunder erlebt, muss ich auch dazu sagen, obwohl das nachher in Zweifel stelle. Und ich wollte Gott schon ganz dienen und habe auch gemerkt, ich habe Begabung dazu. Dann habe ich eine theologische Ausbildung gemacht. Und da ich immer so ein bisschen unkonventionell war, ging es auch in Richtung Jugendkirche. Wir machen was komplett anderes, als bisher da war. Und so bin ich auch nach Wien gegangen, einfach um nochmal eine ganz neue Kirche zu träumen. Und auch mit diesem Wunsch, so oder mit dem Glauben eigentlich, wenn ich nach Wien komme mit ein paar Freunden, dann kommt Erweckung nach Österreich. So. So sind wir angetreten und war auch eine richtig gute Arbeit. Und zu dem Motto, ich kann nicht mehr einfach glauben, in der Zeit war alles einfach. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es schwierig ist zu glauben. Und war auch die Gemeinde hat extrem gut gestartet, viele Leute und sehr dynamisch, viel begabte Leute. Und wir haben schon Dinge gemacht, die vorher noch niemand gemacht hat. Das war eine sehr, sehr geile Zeit.
Genau, dein Motto, ich kann nicht mehr einfach glauben. Ich denke, das muss man schon so sagen. Dann, weiß nicht, wie viele Jahre später, bist du in eine Krise reingekommen. Glaubenskrise, Pastorenkrise und auch eine familiäre Krise. Kannst du davon ein bisschen erzählen?
Ja. Es ist nicht nur Krise, worum ich zweifle, sondern einfach auch, dass ich immer denken muss. Ich war immer eigentlich auch meinem Verstand verpflichtet. Und ich habe immer viel beobachtet. Wenn du mit Jugendlichen, wir haben ganz stark am Menschen gepredigt. Also wir haben ganz viel ins Herz rein. Wir hatten dann auch Selbsthilfegruppen mit, was sich Essensgestörten und alles Mögliche, Drogenleute und haben wirklich auch im Dreck gegraben. Und haben aber auch selber diesen Prozess gemacht. Haben dann zu dritt eine Leiterschaft gehabt, waren ganz ehrlich dort, haben jeder auch eine Selbsthilfegruppe gehabt. Da ging es darum, auch seine Geschichte aufzuarbeiten. Und das haben wir selber getan. Das heißt, einer hat irgendwie durch diese Umgebung, in der wir da gelebt haben, auch gemerkt, dass er selber missbraucht wurde. Der eine Freund ging in den Burnout, ich hatte Ehekrise. Und wir haben einfach auch da ganz viel da drin gegraben. Und das war so die eine mit den Leuten, mit denen wir zusammen waren, wo ich gemerkt habe, was das Christentum oft für komische Sachen in den Menschen anrichtet. Wir haben ganz stark gegen Gedanken gekämpft. Das hat mich eigentlich da in der Jugendzeit, wir haben mit so vielen Leuten gearbeitet. Und dann kommen halt Leute, ich habe mich heute Morgen selbst befriedigt, deswegen regnet es jetzt oder so. Diese kausalen Zusammenhänge, ich mache das, deswegen macht Gott das. Das ist jetzt vielleicht krass, aber diese Kuriositäten habe ich ganz viel gesehen. Ich habe gesehen, dass das Christentum unheimliche Schuld auf die Leute lädt, nicht die Befreiung, von der ich geglaubt habe. Kaum rausgekriegt, diese Festlegung aus den Leuten, nicht rausgekriegt. Das war ein Ding, an dem ich ganz viel geknabbert habe. Das Zweite, was ich im Dienst auch schwer fand, war dieses, was Jesus hatte, als er auf Jerusalem runterguckte, dieses Gefühl, wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, aber es ist mir nicht gelungen. Ihr seid immer eure Wege gegangen. So ist mir oft, wenn ich durch Wien gefahren bin, haben wir oft gedacht, unsere 300 Leute, 200, was ist hier in Wien los? Also dieser ganze Rettungsauftrag war mir viel zu schwer auf der Schulter. Dann, klar hatte ich Ehekrise. Hat mich auch zerbrochen, war ein Teil dessen, zu fragen, die Hauptfrage war eigentlich, wenn wir alle sagen, wir haben eine Beziehung mit Gott, warum gehen wir alle so irr? Warum gehe ich so irr? Warum gehen so viele irr? Ich habe so viele hartherzige Leute gesehen auch, einfach weil ich muss ehrlich sein, und einfach wo man sagt, die beten jeden Tag, sagen sie, sprechen jeden Tag mit Gott, lesen jeden Tag in der Bibel, aber bei uns in Österreich sagt man, hat der kein Gefühl. Also hat nicht mal so die normalen zwischenmenschlichen Fähigkeiten gehabt, wo ich echt gedacht habe, was ist mit Gottes Wirken in diese Welt hinein? Das ist eigentlich der Punkt, der mir richtig angefangen hat zu fressen. Wie wirkt Gott in diese Welt hinein? Das ist eigentlich so der Punkt, der mir schwer fällt, immer noch.
Genau. War das der Tiefpunkt sozusagen? Oder was war der Punkt, wo du gesagt hast, ich höre jetzt auf, Pastor zu sein, lass das mit der Gemeinde und lass es letztlich auch mit dem Glauben? Kannst du das irgendwie beschreiben oder was war dieser Punkt?
Nee, in Wien war ich noch weit weg davon, aufhören zu glauben, sondern das war alles noch in Anfechtung und da kämpfe ich mich durch. Es war aber schon so, dass wir gesagt haben, okay, es kommt zur Scheidung. Und meine Frau war Hamburgerin, da dachte ich mir, die war in Österreich nie glücklich. Als Entscheidung für meine Kinder und für meine Ex-Frau habe ich vorgeschlagen, wir ziehen nach Hamburg. Ich beende das hier, schaue, dass wir das schön abschließen, übergeben und dann ziehen wir nach Hamburg und fangen beide neu an. Zwar getrennt, aber wir fangen neu an. Und das war der eine Grund, einfach mal das eine zu beenden. Da war ich noch nicht so ich beende das, weil mir das schmerzt, sondern ich beende das, weil eine neue Lebensphase kommt. Was ich dann in Hamburg mache, weiß ich noch nicht. Aber,
Oder wenn wir jetzt ein bisschen springen, ich glaube, dann war eine sehr lange Zeit der Suche, Austausch mit einem Freund, sehr viel bearbeitet, verarbeitet, gesprochen. Irgendwann gab es eine zweite Neuhinwendung zu Jesus. Was war da der Auslöser?
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Aber in Hamburg vielleicht, ich mache die Geschichte noch kurz zu Ende, damit sie den Faden hat. Ich war auch in einer Kirche, Jugendkirche ICF Hamburg dabei. Da waren Freunde von mir. Diese Kirche hat sich auch aufgelöst, eigentlich aus den Gründen, die ich vorher schon schwierig fand. War aber total gute Kirche, voll viel Freundschaften. Aber nach der Auflösung vom ICF haben wir entschieden, ich gehe jetzt in keine Kirche. Ich lasse jetzt mal das ruhen und schau mal, was habe ich an Glauben, wenn ich keinen Input kriege. Wenn ich nicht irgendwie zu sein habe, wenn ich mich nicht so benehmen muss, wenn ich nicht so beten muss und wenn ich nicht das sagen muss, um anerkannt zu sein, Thema Menschenfurcht. Ich schaue immer mal, wenn ich jetzt nur zu Hause sitze und keine Bibel lese, was in meinem Herzen noch ist, und stelle mich all diesen Fragen, stelle mich all diesen Zweifel ganz ehrlich und habe viel nachgedacht und geguckt, was so da ist, was kann ich noch glauben und die Inhalte zu finden, die mir immer noch Halt geben. Und da ging ich so weit zu sagen, was passiert ganz an der Edge, wo ich schon war, wenn ich den Glauben an Gott, der mir schwerfällt, wenn ich ihn ganz aufgebe, was kommt dann? Ja, und in dieses Loch bin ich nicht gesprungen, sondern ich sage, nein, die Existenz Gottes gibt es. Aber wie komme ich zurück? Oder ich muss sagen, ich bin noch gar nicht zurück zu sagen, ich glaube jetzt wieder an das Wirken Gottes, aber ich habe gute Gründe, vielleicht nicht einfach, aber zu glauben. So eine ganze Hinwendung, das ist ein Prozess, der durch viel Denken, und da hatte ich eben einen Freund, der war schon meine Kirche, Andreas, auch so ein Philosoph. Wir haben uns jede Woche getroffen und er war meine Kirche. So, das ging 4 Jahre lang so, dass wir eigentlich ganz stark immer definieren mussten, wo stehen wir gerade im Glauben, was können wir noch glauben. Ja.
Okay, vor einem Jahr oder weiß ich, anderthalb oder fast zwei, ich weiß gar nicht, wart ihr da plötzlich hier? Wie kam das, jetzt doch wieder Gemeinde zu riskieren?
Erst so nach 4 Jahren alleine, ohne Input von außen, haben Nicole und ich, Nicole kam natürlich auch nochmal kennenlernen und neue Liebe, kamen wir auch zu dem Punkt zu sagen, wir brauchen Inspiration. Also die Bücher zu lesen und all diese Fragen durchzukauen, bin ich durch, ich brauche wieder Inspiration, aber von wo, welche Quelle? Und haben es dann auf die Suche gemacht, waren dann mal dort, haben uns die verschiedensten Sachen angeguckt. Und das war es aber so nicht. Wir hatten auch ein Inspirationstreffen mit ein paar alten Freunden gegründet. Das wurde nicht für mich nicht zur Inspiration, sondern war so ein Familiengeplauder. Wie geht's den Kindern? Bla, ja. Langweilig. Also für jemand, wo man sagt, okay, die Kinder sind groß, wir machen jetzt unser Leben. Ich wollte was anderes, andere Inspiration, die kamen mir nicht. Und dann hat uns jemand von Jesus Friends erzählt, sind hierher gekommen. Und meine Frau war sofort begeistert. Ich war so, will ich wieder in die Kirche? Weiß ich nicht. Dann kommt wieder ganze Kirchenschmonz auf mich zu. Aber wenn Nicole das gefällt, dann gehe ich mal mit. Das war es eigentlich okay. So kam ich hierher, ehrlich gesagt.
Ja. Wenn die Frauen nicht werden. Wir machen mal einen Punkt. Und ich, Dennis, auch bei dir gab es da so eine zweite Hinwendung. Das ist gerade schon ein bisschen angedeutet. Kannst du das mal ein bisschen sagen, was du dann sozusagen nach Christsein als Jugendlicher, dann diese ganze Buddhismuszeit, was war das, wo du sagtest, ich versuch's nochmal mit Christsein, mit Jesus. Was hast du da gefunden? Oder was war der Auslöser? Was hast du da neu entdeckt, sodass du heute sagen kannst, ich bin Christ?
Naja, das eine, was ich gefunden habe, war tatsächlich ein bisschen höher vielleicht. Ja, danke. War dieses Gefühl, in Beziehung sein zu können mit Gott. Und so habe ich die Bibel auch gelesen und das schien mir als etwas ziemlich Wertvolles, scheint mir heute noch wertvoller. Und die Möglichkeit, beten zu können, also wirklich direkt irgendwo eine Anfrage stellen zu können. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war am Ende meines Studiums, ich habe auf Lehramt studiert Und ich wusste, ich wollte kein Lehrer werden. Also ich war also 5 Jahre Studium vor dem Examen. Ich wusste, ich wollte nicht in dem Beruf arbeiten. Und das war auch so ein Grund, warum ich mich relativ verzweifelt fühlte. Ne? Einerseits wusste ich wusste nicht, was ich beruflich machen wollte. Und zweitens hatte ich keine Beziehung, also keine richtige Beziehung, nach der ich mich schon gesehnt hatte. Und das war dann das, wo ich zu Gott gegangen bin. Ich habe also gesagt, okay, damit kann ich zu Gott gehen. Und ich hatte so einen kleinen Altar noch aus meiner buddhistischen Zeit und habe dann gebeten, dass Gott mir doch eine Beziehung geben würde. Ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe. Vielleicht habe ich auch einfach gesagt, gib mir eine Frau. Ja. Also, wie gesagt, das war ein intimes Gebet, aber sehr, sehr innig. Es war wirklich mir ein Herzenswunsch. Ich war sehr, sehr verzweifelt, weil ich wusste nicht, wie ich dieses, ich habe das Examen gemacht, weil ich dachte, ich wollte es machen. Ich muss es irgendwie machen. Ich muss das Studium abschließen. Aber ich habe gedacht, Gott, ohne Beziehung kann ich dieses Examen nicht machen. Und der Deal, ja, der wurde angenommen. Und das Schöne war, Gott lässt sich irgendwie dann nicht wirklich lumpen. Er hat mir gleich mehrere Angebote gemacht. Ne? Also, was für mich nicht so typisch war in meiner Erfahrung. Zu der Zeit habe ich ja als pädagogischer Helfer in der Bibliothek gearbeitet. Was schon mal ziemlich cool war, weil da konnte ich an einem Platz sein und da waren dann viele Studentinnen, die mir immer einen Ausweis geben mussten, um Bücher auszuladen. Aber daran lag es natürlich nicht. Also er hat wirklich gesagt, hier 5, 6 Frauen, die wirklich alle sehr nett waren und alle sehr offen und entgegenkommen. Ne? Was super war, aber irgendwie auch eine große Überforderung gleichzeitig. Dann bin ich nochmal ins Gebet gegangen. Ich bin wieder in mein Zimmer gegangen, wieder von meinem Altar, jetzt zu meinem christlichen Altar gegangen, wieder niedergekniet und habe gesagt, okay, jetzt eine und die richtige. Und jetzt musst du es mir aber auch zeigen, weil ich habe keine Ahnung, welche von 5, 6. Ne? Und es hat auch geklappt. Also irgendwie ist es Gabriele, meine heutige Frau geworden. Und Gott hat mir tatsächlich dann im Nachhinein eine Frau gegeben, die unglaublich auf der Suche nach Gott ist. Und ja, es passt, ne? Also.
Okay. Ja, dankeschön. Jetzt sind hier vielleicht, ist hier der ein oder andere, die sagt, mir geht's ähnlich wie Dennis. Ich bin irgendwie auf der Suche und so eine Story könnte ich auch erzählen. Was würdest du jemand raten, der so fragend ist und auf der Suche ist? Jetzt mal jenseits dieses Jobs in der Bibliothek.
Ja.
Bei diesem Spezialthema. Also was würdest du raten sagen aus deiner Erfahrung?
Also das, was eigentlich... ich würde immer raten, mach deine eigene, du brauchst deine eigene Gotteserfahrung, niemand kann dir das abnehmen. Du brauchst deine eigene Beziehung zu Gott und dafür kannst du dir Hilfe holen in der Kirche, du kannst zu Leuten gehen, die vielleicht sehr stark im Glauben verankert sind, aber du musst diese Erfahrung selbst machen, du musst eigentlich eine Jesus-Erfahrung machen und dieselbe haben. Und dann wirst du auch eventuell nicht zweifeln, sondern wenn du es gespürt hast, ne, dann... Das kann dir keiner nehmen. Also ich würde raten, mach deine eigene Erfahrung, geh zur Bibel, befrag die Bibel und mach die eigene Erfahrung. Prüf Gott und das, was er gesagt hat und sag, hier, ich nehme das jetzt beim Wort. Und eventuell hol dir dafür auch noch Hilfe, beraterische Hilfe, aber mach diese eigene Erfahrung. Ne? Die kann dir keiner nehmen. Ne? Mhm. Vertrau nicht deiner Kirche, anderen Leuten oder irgendwem, sondern mach die eigene Erfahrung.
Okay, dankeschön. Harry, ein Schlusswort, eine Message. Du als erfahrener Experte in Glaubenszweifeln und Lebenskrisen, dein Rat an uns oder deine Message?
Ja, anders als Dennis konnte ich nicht einfach zur Bibel zurück und da das finden. Ich musste ganz universell gehen. Glaube ist bei mir, Wahrheit lässt sich für jeden finden, nicht nur hier steht hier geschrieben, das Wahrheit. Wahrheit ist etwas, das man finden kann, also muss sich auch zu Ende finden. Und paar Punkte, die ich festmachen konnte, ist, ich glaube, dass die Existenz, die da ist, ist geschaffen. Wenn ich liebe, schaffe ich keine Liebe, sondern ich trete in einen Raum da, in der da ist, wenn ich Gerechtigkeit empfinde. Oder wenn wir auf der ganzen Welt von Wahrheit und Lüge reden, ist das nicht etwas, was der Mensch schafft, sondern es sind Wirklichkeiten, in die wir eintreten. Und das sehe ich in dem Geschaffenen. Also ich sehe Gott ganz stark in dem, was ist. Und ich beobachte das. Also für mich sind ein paar Schlagworte in meiner Spiritualität ist Wahrnehmung. Ein großes Wort spirituelles ist, habe ich heute gesagt, ist Zufriedenheit. Da gibt es so spirituelle Übungen, die mir ganz wichtig sind und Wahrheiten, die wichtig sind. Und das war eben, das kann man finden, dass ich hier fühlen kann. Ja, das ist für mich ein Bild von Gott, dass ich lieben kann. Für mich ist am Ende das ganz Große, die ganz große Liebe, ist das Göttliche und ist Gott in Existenz. Es ist das, was ich suche. Wie ich es personifiziere, das muss vielleicht im Zweifel noch gar nicht genau das sein. Das ist das eine. Das andere ist ein Bild, das habe ich aus Wien mitgenommen. Das war ein Hauptpunkt meiner Predigt und meiner Selbstspiritualität. Ist aus Jesaja, euer Herz soll sein wie ein bewässerter Garten. Da haben wir ganz viel auf, du kannst auch selber mit Gott an deinem Herzen arbeiten. Das heißt, beobachte auf der einen Seite, was verwüstet deinen Garten, dieser ganze giftige Dünger, falsche Gedanken, negative Strömungen, Lügen, was ich, Abhängigkeiten, Süchte. Das andere aber auch, was bringt mein Garten zum Blühen? Das Finden von den Sachen, die mir gut tun, die mir eventuell Entspannung bringen, die mich runterholen, die mir Wahrheit bringen. Das sind so zwei Dinge, die habe ich ganz stark behalten und die habe ich zementiert und ausgebaut.
Und kannst du ein Beispiel sagen? Wenn man jetzt ein Rat, wie kann ich meinen Garten gut bewässern?
Bewässern?
Ja.
Bewässern ist, haben wir gestern mit, das ist nur ein Punkt, ich habe gestern mit Nicole gesprochen, wann kann sie in ihrer Arbeitszeit kreativ arbeiten? Das ist nur so ein Punkt. Und da geht es dann auch zurück, einfach zu beobachten, wann bin ich kreativ, wann nicht. Und ich habe mein Leben zum Beispiel, wenn ich schaffend arbeiten muss, das kann ich morgens. Und nachmittags kann ich organisatorisch, da kann ich noch Mails und mit Leuten telefonieren, aber habe ich kein Brain mehr. Und das ist einfach ein Ding zu finden, wo bin ich stark und wann bin ich wo stark. Das ist jetzt nicht besonders spirituell, aber so tief runter geht's für mich, Spiritualität. Das ist nicht nur abgehoben, sondern wirklich beobachten, wer bin ich, wann habe ich Kraft, wann habe ich Schaffenskraft? Zum Beispiel, also wenn du ein konkretes, das war gestern Abend, also kommt direkt aus unserem Leben, genau.
Okay.
Und das andere ist, das dritte ist diese Adoration für Jesus, die hatte ich immer. Obwohl ich gezweifelt hatte, war Jesus für mich immer noch der, du kannst ihn von der Seite des Revoluzers, aus der Hippie-Seite, aus der Spießer-Seite, weiß ich, von wo du Jesus betrachtest, du findest immer ein Vorbild in ihm. Und mein Rabuni ist da geblieben, obwohl ich viel gezweifelt habe an ihm und an seinem Wirken in dieser Welt und wie wir ihn erklären. Da habe ich ganz viel Fragezeichen. Aber er selber als Person, er ist mein Rabuni.
Okay. Hier machen wir einen Punkt. Interessant. Euer Schlussstatement hat beides mit Jesus zu tun, Jesus zu entdecken, Erfahrungen mit Jesus zu machen, Beziehung zu Jesus und Jesus auch von einer anderen Perspektive vielleicht mal neu entdecken, aber letztlich ist er der Schlüssel. Interessant. Vielen Dank für euren sehr persönlichen Einblick und wünschen euch alles Gute und ich hoffe, der eine oder andere konnte sich einklinken mit seiner Geschichte in ihre Geschichte. Und wenn wir darüber ins Gespräch kommen, miteinander auf dem Weg und unterwegs zu sein, sogar ein Pilger in Jerusalem, nach Jerusalem, das wäre schön. Vielen Dank. Ja.